Hallo. Willkommen zu einem neuen Spezial. Und bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für und von Horrorfans.
Ja, hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einem neuen Spezial. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Heute freue ich mich, das erste Mal nach recht langer Zeit wieder ein Interview führen zu dürfen, und zwar mit einem Regisseur. Anfang des Jahres 2024 ist ein deutscher Horrorfilm in die Kinos gekommen mit dem Namen Home Sweet Home. Und das Besondere hieran ist, dass dieser Film komplett als sogenannter One-Shot gedreht wurde, also ohne erkennbare Schnitte. Das ist natürlich eine besondere Herausforderung, gerade bei einem Horrorfilm. Und ich freue mich, dass sich Regisseur Thomas Sieben bereit erklärt hat, mit mir über die komplizierten Dreharbeiten dieses Films zu sprechen. Hallo Thomas.
Hallo.
Schön, dass du dabei bist. Freut mich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich, mal wieder mit einem Regisseur sprechen zu können. Das ist ja jetzt auch nicht so oft der Fall. Und ich habe Anfang des Jahres einen deutschen Horrorfilm geguckt, wo ich doch wirklich begeistert gewesen bin und dachte mir, wow, also wie ist das eigentlich gemacht worden? Jetzt, nicht mal ein halbes Jahr später, sitzen wir hier gemeinsam vor Mikrofon und machen ein Interview dazu. Also hätte man mir das erzählt vor 5 Monaten, hätte ich das gar nicht geglaubt. Also vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dich meinen und unseren Fragen stellst.
Na klar, sehr, sehr gerne. Und es freut mich natürlich, dass du was mit dem Film anfangen konntest.
Ja, genau, absolut. Und zwar geht es hier um den noch recht neuen, gerade im Stream erschienenen, also zumindest zum digitalen Kauf und zum Leihen, Home Sweet Home. Und dieser Film ist ja besonders speziell, weil er, und das ist ja das, was, glaube ich, die meisten immer sagen direkt, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die meisten denken immer sofort, ach, das ist ja dieser Film, dieser Horrorfilm, der als One-Shot gedreht wurde. Hast du das Gefühl, dass das tatsächlich ist, worauf du zuerst immer direkt angesprochen wirst, dass der nicht ganz normal gedreht wurde, in Anführungsstrichen, sondern als ein Ganzes abläuft?
Das kommt so ein bisschen darauf an, mit wem man drüber redet.
Ja.
Weil ich finde, der Film hat, wenn man den, also jetzt so, wenn man als Horrorfan da drauf schaut und schaut auf so 20 Filme, ist das sicher das Hauptmerkmal von unserem Film.
Mhm.
Wenn man als Filmemacher drauf schaut, als deutscher Filmemacher, ist das, was fast besonderer ist, dass es den Film überhaupt gibt. Weil so wenig Horror aus Deutschland gemacht wird.
Das ist
also
richtig,
wenn ich
stimmt.
Von Filmbranchenleuten angesprochen werde, ist das zweite der One-Shot und das erste ist, hey, was habt ihr denn einen Horrorfilm gemacht? Das ist ja super, oder manche finden es auch einfach merkwürdig, aber das meiste Feedback war wahnsinnig positiv, dass man sowas auch mal macht, was ja sonst so wenig gemacht wird. Und das ist fast noch jetzt im Gesamtkontext dieses Projektes das größere Merkmal des Projektes, ist, dass es einen deutschen Horrorfilm mal wieder gibt und der auch nicht aus einer No-Budget-Amateur, da gibt es ja so eine große Szene auch in Deutschland mit so Leuten, die so für 100.000 Euro Filme machen, oder Studentenfilm, sondern das ist ein Projekt, das mit der Konstantin Film, der größten deutschen unabhängigen Produktionsfirma, die Produzentennamen, die da draufstehen, sind dann auch die Produzenten von, keine Ahnung, Contra oder Manta Manta 2 oder Fuck You Goethe. Mhm. Das sind die gleichen Produzentennamen, die da draufstehen, und bis solche Leute sagen, wir machen jetzt mal so einen Film, also einen Mainstream-Spieler in Deutschland, der sagt, wir machen das. Das ist fast das Besondere an dem Projekt, als dass wir einen One-Shot gemacht haben. Weil One-Shot, es gibt mehr One-Shots als Horrorfilme aus Deutschland so ungefähr.
Ja, okay. Warum ist das eigentlich so, dass es so wenig deutschen Horror gibt? Wenn man so auf das deutsche Kino guckt, dann hat man ja eigentlich streng genommen fast immer den Einheitsbrei, ne? Also man hat so diese deutschen Komödien, die sich immer wiederholen. Man hat dann da auch noch immer die gleichen Gesichter drin, die wir kennen alle aus dem Comedy-Bereich. Warum trauen sich die deutschen Regisseure und Produktionsfirmen eigentlich nicht so viel Horror zu produzieren?
Das ist eine gute und komplexe Frage, die auch nicht so mit einem Satz so wirklich zu beantworten ist. Ich versuche das mal so, dass es nicht 4 Stunden dauert.
Ja, okay.
Was ich glaube, ist ja nur meine persönliche, also aus jetzt irgendwie über 20 Jahren in der Branche in Deutschland und absoluter Horrorfan, seitdem ich 12, 13 bin und immer wieder versucht, solche Projekte zu entwickeln und auch immer entwickelt habe und manche Sachen auch umgesetzt habe oder manche Sachen auch nicht. Ich glaube, die Kombination ist, wenn in Deutschland ein Kinofilm gedreht wird, in den meisten Fällen steckt ein Fernsehsender mit drin. Mhm. In der Finanzierung, also das ist dann ARD, ZDF, ProSieben, die geben Geld und die geben Geld im Verhältnis zu dem Sendeplatz. Also wenn du einen Film hast, der um 20.15 Uhr laufen kann im Fernsehen, geben sie mehr Geld als um 22 Uhr. Das ist dann FSK 16, 22 Ach Uhr. So. Und FSK 18 ist, ich glaube, nach Mitternacht. So, wenn ich jetzt als Sender bin und sage, hier habt ihr ein Projekt, wir geben euch Geld, wir können den Film aber selber erst um Mitternacht auswerten, dann geben die natürlich weniger Geld. Also das ist ein rein technisches Ding so, ne?
Aha.
So, darum sind wir sehr FSK 12 gesteuert. Auch was die Komödien angeht, muss man ja sagen. Also so super badmäßig werden wir ja selten in Deutschland. So richtig mit so richtig dreckigen Nummern und so. Das ist, hat auch mit dem FSK 12 auf jeden Fall zu tun. Das andere Element, glaube ich, ist, dass wir die Leute, die solche Sachen entscheiden in Deutschland, also Redakteure vor allem, der Beruf des Redakteurs, der beim Sender sitzt und sagt, das Projekt machen wir nicht. In meiner Erfahrung mit Horror einfach nichts zu tun haben, selber. So, ne? Und die haben halt was zu tun mit Komödien und die haben was zu tun mit historischen Stoffen, was ja auch eine große Stärke des deutschen Kinos ist, so, ne? Mhm. Also, egal, ob es jetzt irgendwelche Nazi, so Joke-mäßig ist dann immer auf so Nazi-Filme, aber wir machen ja auch andere Sachen. Gerade gab es einen Film über Franz Kafkas Leben und so, der war auch relativ erfolgreich im Kino. So, und also, das ist ja schon so ein bisschen unser Thema, ne? Oder das Wunder von Bern oder so. Historische Sachen können wir ja auch gut. Aber ich habe so in meiner Erfahrung jetzt die letzten 20 Jahre gemerkt, dass die Leute, die sowas entscheiden, die am Ende auch das Geld geben, gucken einfach keine Horrorfilme. Die gucken das selber nicht. So, und das ist denen ja auch gar nicht vorzuwerfen. Ne? Ich selber gucke ja auch keine Musicals zum Beispiel. Wenn mir jetzt jemand kommen würde und sagen, hey, mach doch mal ein Musical, dann weiß ich, oh, kann ich gar nichts mit anfangen.
Ja.
Das riecht halt nicht so gut für die. Das ist so ein bisschen, ist fast so ein bisschen so wie so deutsche Bildungsbürger zu Videospielen manchmal auch stehen. Ne? Mhm. Alle wissen, dass es viel Geld verdient, aber irgendwie, da tötet man doch nur Leute. Und dann die Wahrheit ist natürlich viel komplexer und viel ganz anders und so. Ne? Und das ist mit Horror auch so, dass ich immer wieder auf Leute treffe, die das gut finden und die das auch machen wollen und die dann auf mich zukommen und sagen, hey, wir würden gerne Horrorfilme machen. Und dann rede ich so über Referenzen und Sachen, die ich gut fand in den letzten Jahren oder die ich früher auch gut fand. Und man merkt, die können das nicht gucken oder die haben dann zu viel Angst oder die wollen das nicht gucken und so und können sich damit nicht auseinandersetzen. Das hat so, glaube ich, so ein bisschen mit unser Bildungsbürgertum zu sehr studierte Leute, das ist einfach so ein bisschen in der Videothek halt ein vor der Erotikabteilung, so das Horrorregal früher gewesen und so.
Ja,
ne?
Genau, richtig.
Das ist alles sehr, 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 sehr pauschal und behauptet von mir, aber das ist so das, wie ich so glaube, wie das sein könnte. Mhm. So, das ist so, wie man mit irgendwelchen Leuten vom ZDF irgendwelche Ego-Shooter pitcht. So, ne? Die sagen dann auch, und dann kann man lange argumentieren, dass Ego-Shooter und die Historie und das Popkulturelle und dies, das und so, aber die kommen da nicht drüber hinweg, dass da Leute erschossen werden oder im Horrorfilm irgendwelche Arme abgerissen werden irgendwann, keine Ahnung. Das ist dann einfach, das ist zu viel für die. Und das blockiert auf so einer ganz wichtigen Schlüsselebene einfach Interesse und dann passiert das einfach nicht.
Mhm. Ja, also wir reden ja über deinen Film Home Sweet Home, den du jetzt inszeniert hast. Und ich muss sagen, dass das tatsächlich mal ein deutscher Film gewesen ist, den ich auch wirklich sehr gern geschaut habe. Ich gebe es zu, oft ist es so, dass man deutsche Filme, oder sag ich mal anders, hast du nicht auch oft mitbekommen, dass deutsche Filme von Anfang an schon irgendwie nicht so richtig, dass es ihnen gar keine Chance gegeben wird? Also da kommt ein deutscher Film und viele sagen, ja, will ich gar nicht erst gucken. Also die Leute versuchen ja schon, das deutsche Publikum versucht ja irgendwie schon oft einen Bogen um deutsche Filme zu machen. Zumindest fällt mir das sehr stark auf, nicht zuletzt, seit ich diesen Podcast mache. Ich wird teilweise ein Film schon ver urteilt, nur weil er aus Deutschland ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Leute einen deutschen Film gucken und weil sie wissen, dass er deutsch ist, sie ihn für scheiße halten, obwohl streng genommen sie ihm eigentlich nie eine echte Chance gegeben haben. Und ich glaube, das ist bei Home Sweet Home auch so. Kann das sein? Weil ich habe mir mal so die Kritiken angeguckt bei Amazon und ich finde, dass die Kritiken teilweise schon wirklich sehr böse sind und absolut nicht gerechtfertigt. Wie gehst du denn mit diesen Kritiken um, wenn du das jetzt liest? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt euch viel Arbeit reingesteckt und ich denke mir, dass die Leute zum größten Teil halt sagen, der Film ist schlecht, weil er deutsch ist und gucken, sehen gar nicht das Ganze dahinter. Wie gehst du mit diesen Kritiken um?
Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich habe vorher zwei Filme gemacht, die auf Netflix liefen. Der eine Film heißt Prey, der Film davor hieß Kidnapping Stella.
Ich kenne beide, ja.
Ja, genau. Und da ist man den Leuten noch viel, viel mehr ausgeliefert, weil niemand, also Home Sweet Home war jetzt noch auf keiner Streaming-Plattform, das heißt, die Leute müssen immer noch Geld bezahlen,
ja,
um den zu sehen. Und bei Netflix kann man einfach reinseppen quasi, wenn man das abonniert hat. Und die Welle an negativen Kommentaren, die da kommt, auch auf meinen persönlichen Instagram-Account oder so, das sind dann halt 300 Kommentare am Tag, wo der Film rauskommt. Das ist der schlimmste Film aller Zeiten.
Also, oh Mann.
Und das beim ersten Mal schockt einen das so ein bisschen. Dann befasst man sich damit und dann gehst du auf den Instagram-Account von Mark Hamill, also Luke Skywalker, und liest, was die Leute da drunter schreiben. Und das ist noch so viel schlimmer, so wie sehr er Star Wars versaut hat mit Episode 8 oder keine Ahnung. Das gehört einfach dazu. Also diese negativen Kommentare, wenn man irgendwie sich in die Öffentlichkeit stellt und was, ob es Musik ist, Malerei, Buchschreiben, Filme machen. Ich glaube, dieses gehatet werden, das ist absolut Teil des Berufs mittlerweile.
Ja.
So, und ich lese eigentlich gar nichts. So, ich finde, das ist der beste Weg in die Depression, wenn man die Kommentare über die Filme liest oder die Kommentare auch nur bei YouTube unter den Trailern. Und ich finde übrigens auch, das gilt auch für die positiven Sachen. Also es gibt ja auch Leute, die den Film feiern oder die anderen Filme feiern und die haben dann ganz lange tolle Nachrichten schicken und so. Und es auch bei Home Sweet Home gerade war zum Beispiel das Presseecho extrem gut. So, dass die Pressestimmen waren echt gut. Also wir haben einen riesen tollen Artikel in der FAZ, also dem deutschen Leitmedium, gehabt über diese, Achtung Spoiler, ne, über die Backstory des Geistes irgendwie. Da geht es ja um so deutsche Geschichte auch. Die haben das total gefeiert.
Ja.
Dass das ein Horrorfilm sich dieser Geschichte annimmt und das kann auch nur ein Genrefilm so machen und so. Also das Presseecho war ehrlich gesagt gut. Die Kamera hat einen Bayerischen Filmpreis gewonnen, der Kameramann für den Film. Es ist nicht so, dass der Film irgendwie komplett untergegangen ist. Und auch im Kino waren irgendwie 35.000 Zuschauer. Das ist jetzt auch nichts so, ne, muss man sagen. Nochmal 5.000 in Österreich. Der Film hat sich gut verkauft für die nächsten, also wurde dann sozusagen die Streaming-Reise, die er noch machen wird.
Ja.
Das ist jetzt kein Flop oder so gewesen. Das muss man auch ganz, ganz klar sagen. Weil auch alles auf einem Budgetrahmen läuft, der bei 1,3 Millionen liegt, was irgendwie nichts ist für einen deutschen Film.
Ja.
Also okay. Das ist ein halber Tatort vom Budget.
Ach ja, Tatsache.
Das ist jetzt so günstig gemacht und das Risiko sich da in Grenzen hält. Zu diesen negativen Kommentaren, da ist ja auch schon viel drüber gesprochen worden, so von deutlich clevereren und erfolgreicheren Leuten als mir. So, das gehört dazu. Ich verstehe natürlich den Vorbehalt gegenüber dem deutschen Film. So, weil da ist ja auch wirklich viel Quatsch gemacht worden die letzten 20 Jahre.
Das ist wahr, ja.
Wenn man mal so Schuh des Manitou heute anguckt, da sind drei gute Gags drin irgendwie, aber...
Der zieht heute nicht mehr,
ja. Ja, also das ist einfach auch so ein bisschen, das hat ja mit Filmemachen wenig zu tun. So, ne? Das ist ja irgendwie so, das ist so ein Gagshow oder auch diese, von dir schon angesprochen, ganzen deutschen Komödien, die es gibt. Ja, da sind sehr gute Sachen dabei, die auch wirklich echt gut gemacht sind, gut gespielt sind und so. Und witzig sind, aber vieles ja auch wirklich so, nicht jetzt so, dass man, das kann einfach nicht mit einer Jonah Hill Komödie oder so mithalten. Das ist einfach deutlich, deutlich schlechter. Und darum verstehe ich auch mir geht selber so mit vielen deutschen Filmen, dass ich denke so, oh Gott, Leute, gebt euch doch mal ein bisschen mehr Mühe. Ich glaube, auch da passiert aber auch langsam eine Veränderung. Das sieht man ja auch an den Zahlen, die Netflix veröffentlicht oder die ich auch kenne von befreundeten Filmemachern, die auf Netflix jetzt im Moment arbeiten. Da gibt es schon eine Veränderung auch. Klar, aber grundsätzlich findet der Deutsche alles, was aus Deutschland kommt, scheiße. Das ist so.
Ja, das ist tatsächlich so, ja. Das hat man wirklich das Gefühl, dass das so ist. Kommen wir mal ein bisschen weiter zum in den Film rein. Ich bin gespannt, was du dazu zu sagen hast. Und zwar, du hast auch das Drehbuch geschrieben, richtig?
Genau.
Was war denn, als du das Drehbuch geschrieben hast, zuerst deine Idee? War es erst die Story oder erst, dass du einen One-Shot machen möchtest?
Also die Idee war so, das kam so gleichzeitig zusammen. Die Konstantin-Film ist auf mich zugekommen und hatte die Idee, einen Low-Budget-Horrorfilm zu machen. Mhm. Und dann haben wir überlegt, was könnte die Geschichte sein und was könnte auch das Format sein. Ne? Also es gab dann so das Thema Found Footage natürlich, weil es immer kostengünstig ist.
Ja.
Ich hatte vor vielen, vielen Jahren hatte ich mal eine Geschichte gehört oder das ist wirklich passiert von einer bekannten, entfernten, die war schwanger und hatte dann hat sich die Gebärmutter gesenkt und die war bettlägerig und schwanger. So, und da habe ich damals schon immer gedacht, auch wenn das in einem verfluchten oder in einem Geisterhaus passieren würde, das wäre ja wahnsinnig unangenehm, weil man sowohl diese Verletzbarkeit der Schwangerschaft hat, als auch dieses neue Leben, was auf dem Weg ist, als auch die Vergangenheit, die einen einholt und so weiter. Und das fand ich irgendwie spannend. Und als dann die Konzerte auf mich zukamen und wir über das alles überlegt haben, habe ich diese Geschichte wieder rausgeholt. Die erste Idee war tatsächlich, den ganzen Film als ein Videocall zu machen.
Ach ja, okay.
Also so Splitscreen, sie telefoniert mit ihrem Freund und er leitet sie durchs Haus und leitet sie aber eigentlich an, dieses Ritual selber vorzubereiten.
Ja.
Das Ritual, was da am Ende stattfinden soll. Spoiler. Aber das hat sich nicht erzählt, weil man sich irgendwann, wie bei vielen Found-Footage-Filmen, fragt, warum habt ihr die Kamera noch an, wenn der Dämon hinter euch herläuft oder das Monster oder die Zombies, ne?
Ja.
Und da sind wir so ein bisschen dran gescheitert. Das ist ja auch bei Wreck oder so am Ende und tatsächlich äußerst fraglich im dritten Akt, warum da weitergefilmt wird. Der Film ist super, Wreck. Ne? Aber dann sagen sie ja immer so, da gibt es immer diesen Satz, die Leute müssen davon erfahren und man denkt so, ah ja, weiß ich jetzt nicht.
Ja, stimmt.
Ist so ein bisschen gelerntes Trope eigentlich, muss man sagen. Genau, wir sind aber so ein bisschen dran abgeprallt und hinzu kam, dass es den Film The Host gibt. Das ist ein Shudder Original, ich weiß nicht, ob du den kennst, 60 Minuten, der ist während Corona gedreht worden. Das findet komplett in einem Zoom-Call statt. Der ganze Film ist ein Zoom-Call, wo sie eine Geisterbeschwörung machen. Und das war so ein bisschen auch eine Orientierung. Wir sind aber immer auf dieselben Dinge gekommen, auf die schon gekommen sind. Und dann dachten wir, okay, wir können den Film jetzt nicht nochmal machen.
Ja.
Und dann bin ich auf diese One-Shot-Idee gekommen. Dass man sagt, hey, was machen wir denn? Weil ich habe selber drei Kinder und ich kenne diesen Moment, die Wehen gehen los und dann tickt ja so eine Uhr irgendwie los und dieses Schwangerschaft, Hochschwanger, Wehen, Geister, eine Nacht. Und das hat dann irgendwie relativ schnell für uns alle geklickt. Dann habe ich auch relativ schnell das Buch geschrieben, tatsächlich in 4 Wochen. Und also eine erste Fassung und dann war das so, hey, das könnte echt ganz cool werden. Und dann war das auch einfach zu kalkulieren, so von, also was guckt man, wenn man so ein Drehbuch schreibt, kalkuliert man es, dann sagt man einmal, das kostet es ungefähr und dann wird entschieden, geben wir das Geld aus oder nicht so. Ne? Und da das ein Motiv ist, 3 Drehtage, also 3 Durchläufe, die wir geplant hatten, war das auch kostengünstig und dann hat die Konstantin ganz schnell gesagt, let's go. Und dann war das eigentlich relativ schnell alles von Idee bis zum Dreh. Es war ein Jahr, glaube ich, insgesamt.
Ein Jahr insgesamt, okay.
Von erster Anruf bis erster Drehtag war es ein Jahr. Also das ist wirklich Rekordzeit.
Tatsächlich, ist das schnell? Ich hätte jetzt schon fast gesagt, das ist ja ziemlich lang.
Ja, also von irgendwie, man telefoniert das erste Mal. Ich kannte ja auch die Produzentin, die Konstanze Gutmann, auch gar nicht vorher. Wir telefonieren. Bis man steht am Set, ist das also mit da müssen ja Verträge gemacht werden, da muss geschrieben werden, da müssen das immer irgendwelche Leute lesen, da muss man besetzen, dann müssen die Schauspieler Bücher lesen, da müssen die zusagen, da muss man, also so, ne, da ist ja
okay,
da
sind Ferien, stimmt.
Dann ist Weihnachten, so, ne, das ist, also manchmal dauern Vertragsverhandlungen ein halbes Jahr einfach nur, bis über irgendwas unterschrieben ist.
Ja, okay, gut, das, wenn man es so sieht, macht Sinn, ja.
Ja, das ist ja schon schnell, also.
Wann habt ihr den Film denn gedreht?
Im Mai 2022 im Mai, genau.
Okay, also vor etwas über 2 Jahren jetzt.
Genau.
Okay, war das noch erschwert, der Dreh durch die Corona-Zeit zu dem Zeitpunkt noch?
Ja, also das war ein bisschen locker. Natürlich wollte man es nicht bekommen, so, ne? Ja. Wir hatten dann aber so, da gibt es dann, also Filmsets, jetzt, mittlerweile gibt es nicht mehr, aber damals gab es einfach so Beauftragten, da werden einfach jeden Tag Tests gemacht, der hatte noch so eine eigene Maschine da stehen. Also die halt besser ist als diese normalen Nasentests, die wir alle kennen. Also das ist so eine, das hat so einen bestimmten Namen, das ist dann fast wie so ein PCR-Test. Und da konnte man dann sozusagen jeden Tag einfach gucken und wenn irgendwie dann ein Fahrer hatte, glaube ich mal, Corona, der ist dann sofort einfach weggeschickt worden. Also das war alles easy, ehrlich gesagt. Weil der Drehzeitraum auch so kurz war. Ne? Also wir hatten 4 Wochen Proben, 3 Drehtage, Film fertig quasi.
Ja. Da kommen wir mal zum Dreh. Und zwar ist es ja so, das habe ich jetzt schon gehört und konnte es eigentlich gar nicht glauben, weil als ich den Film geguckt habe, im Februar meine ich war es, da habe ich halt immer geguckt, wo habt ihr Schnitte gehabt? Und dann kam dann dieser Balken und dann dachte ich, ah, okay, da habt ihr geschnitten jetzt. Und dann kam der Schwenk und dann, okay, da ist jetzt ein Schnitt gewesen. Also ich gucke halt immer mit einem anderen Auge, ne? Gerade wenn es um so einen Film geht, dann schaue ich immer, wie habt ihr das gemacht? Und dann habe ich aber mitbekommen, dass das gar nicht wahrscheinlich so ist. Ihr hattet vor, den Film in einen durchzudrehen. Warum dieser Irrsinn, mal so gesagt, warum habt ihr nicht einfach immer so 5 oder 6 Minuten Takes gemacht, wo ihr dann die Sicherheit hattet, okay, es ist im Kasten. Also ihr habt praktisch wirklich versucht oder habt ihr es auch geschafft, den Film in einem durchzudrehen?
Der Film ist in einem durchgedreht. Ne?
Wahnsinn.
Das ist eine gute Frage. Also vor allem ist ja, wenn man jetzt sozusagen, also der andere Referenz, One-Shot, ist ja Victoria aus Deutschland, der Film von Sebastian Schipper.
Genau.
Das ist ja ein Drama. Da sind ja ganz viele Leute, die einfach nur miteinander reden, die trinken Bier auf dem Dach, dann sind sie irgendwie so in einem Laden, wo Klavier steht. Dann sind, also am Ende gibt es da so eine Schießerei so ein bisschen. Aber wir haben ja einen Horrorfilm und man weiß ja, Horrorfilme sind ja wahnsinnig technisch. Wer sieht was wann? Dann muss eine Kerze umfallen, die Vorhänge müssen wehen, ein Geist muss erscheinen.
Ja.
Die Kamera muss genau in der Sekunde runterschwenken, sonst sieht man den Effekt dahin und so. Also dieses, wie man so Filme halt macht, und es ist jetzt, also nicht mein dritter Horrorfilm, weil Prey davor war ja auch schon so Backwood-Horror-mäßig und Kid the Big Seller war so ein harter Thriller, also dieses effektige Drehen. Ich mag das total, dieses Technische beim also diesem Genrefilm. Das macht es ja noch mal schwieriger irgendwie. Im Nachhinein, wenn man mich jetzt fragen würde, ich muss den Film noch mal machen, würde ich ihn auch anders drehen. Da würde ich eben sagen, wir drehen 7 Tage.
Ja.
Drehen einfach ganz konzentrierte Sequenzen immer wieder. Um den Film machen zu können, muss es dieses Budget sein. Und dann war das die Möglichkeit, das am Stück zu drehen. Wir haben den Film aber so gebaut, diese 3 Drehtage waren so gebaut, die waren immer in 3 Teile geteilt. Also wir hatten immer 2 Stellen, das waren tatsächlich 2-mal Schwenks, wo wir hätten schneiden können.
Ja.
Also wenn wir sozusagen am ersten Tag einen guten ersten Akt gehabt hätten, am zweiten einen guten dritten und am dritten einen guten zweiten Akt, hätten wir den zusammenfügen können, den Film im Schnitt, und es hätte niemand gemerkt. Einfach als Sicherheit, nicht, dass wir nach 3 Tagen ohne Film da stehen.
Ja, logisch.
So, ne? Also weil das macht die Konstantin-Film auch nicht mit, wenn man sagt, wir sind ja nicht auf der Kunsthochschule, wir machen irgendwelche Experimente, die brauchen einen fertigen Film. Also wir haben sozusagen Sicherheiten eingebaut, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das Besonderste an dem Film ist ja die schauspielerische Leistung von Nilam Farooq, die die Hauptrolle spielt.
Ja.
Und diese Energie, die hat sie, glaube ich, nur am Stück. So, ne? Also die ja wirklich immer mehr zerfällt und dann völlig verweint am Ende und immer mehr in dieses Chaos abdriftet, zu so einem Nullpunkt am Ende kommt. Das ist schon was Besonderes. Und ich glaube auch, dass die Schauspieler, die wir für die Teamleute, die wir für das Projekt gewonnen haben, ne? Also sehr auf dieses Experiment One-Shot angesprungen sind. Die Kamera hat der Daniel Gottschalk gemacht, das ist der Kameramann. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Hörer hier so kennen, aber das ist der Kameramann von Wunderschön zum Beispiel. Einer der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre, Komödie-Drama von Caroline Herfurth. Der hat nach unserem Dreh, ist der direkt zu Roland Emmerich nach Rom gegangen und hat diese neue Gladiatoren-Serie gemacht, Those About to Die, die jetzt von Amazon startet. Also das ist irgendwie so Top-Liga. Und so jemand kriegst du natürlich mit, hey, wir machen einen One-Shot-Horror-Film, kriegst du den natürlich gut, weil das wird ja, also Horror schon mal gar nicht in Deutschland, das wird natürlich selten gemacht so. Ne? Und da kriegst du die Leute natürlich, oder Justus von Donani, der den Schwiegervater von Nilams Figur spielt, so auch so jemanden, reizt es natürlich.
Ja, Justus von Donani hat vor 20 Jahren in einem Kurzfilm mitgespielt, der Tremper heißt, von Ivar Leon Menger. Kennst du den zufällig?
Nee, tatsächlich nicht.
Da hatte ich das Drehbuch zugeschrieben.
Ach, Wahnsinn.
Ja, also zumindest den ersten Pitch. Also ich hatte meine erste Drehbuchversion, habe ich damals den Ivar geschickt. Und Ivar hat den dann 2 Jahre später verfilmt und mit Justus von Donani und Fabian Busch in den Hauptrollen. Deswegen habe ich Justus schon mal kennengelernt.
Der ist super und der schreibt auch selber, hat er mir erzählt, und er will auch, schreibt das so Richtung Thriller. Es ist aber eh so, muss man nochmal sagen, zurück zu dieser deutschen Filmdiskussion, warum kein Horror. Diese Filme, die ich da so machen durfte, jetzt also Home Sweet Home und auch Prey und auch Kid the Big Seller, bei den Schauspielern und bei den Teamleuten löst das zum Teil große Begeisterung aus. Die finden es super, sowas. Nicht, weil meine Filme jetzt so toll sind, aber das Genre. Die finden das auch alle super. Die gucken auch alle Get Out. Ne? Die gucken auch alle It Follows. Das kennen die auch alle und finden, hey, sowas in die Richtung. Also da ist auch ein großer Hunger von den Kreativen,
ja,
andere Geschichten zu erzählen. So, ne? Also das merke ich schon immer wieder. Es ist ganz, David Cross hat zweimal bei mitgespielt. Ich meine, der spielt sonst mit Kate Winslet so ungefähr. Ne? Also das ist irgendwie, da ist schon eine große Interesse an diesen Stoff und so.
Ja.
Ne? Und an solchen Geschichten.
Ja, du hast gerade gesagt, ihr habt 4 Wochen geprobt. Da habt ihr ja also wahrscheinlich, also nicht nur die Schauspieler, sondern da hat ja wahrscheinlich die Kamera mitgeprobt. Ne? Also wo steht die Kamera, wann, wie bewegt die sich, wie schwenkt die? Also habt ihr ja wahrscheinlich alles durch. Habt ihr das auch am Drehort geprobt selbst? Also in dem Haus wahrscheinlich, ne? Da würde ich mal meinen. Ja, oder habt ihr das woanders?
Also, absolut. Das ist ja immer so, wenn man so in Filmen so Schlüsselmotive hat, ne? Also so Orte, die so ganz besonders sind, dann schreibt man immer so ein Buch, das macht man so in seiner Wohnung irgendwie, ne? Und dann nimmt man das Buch auf dem Laptop mit zu dem Motiv irgendwann. Also mache ich das. Mhm. Und dann schreibt man das Buch nochmal um, nämlich auf das echte Motiv. Also von welchem Fenster sieht man was? Wie sind die Türen? Wie groß ist das Bad? Weiß man alles vorher nicht, ne? Das war hier auch so, dass ich hatte eine Fassung und ich habe immer gesagt, hey, wenn wir das Motiv haben, dann gibt's nochmal eine Fassung. Und dann fängt man mit, das war auch das Tolle an diesem Projekt, das ist halt eher wie so eine Theaterproduktion, da alles passiert so gleichzeitig. Ne? Also wir sind da hingefahren, der Daniel Gottschalk und ich, mit dem iPhone und haben einfach angefangen und mit so Schauspielschülern, die wir so gebucht hatten, so, ne, die gar nicht die echten Schauspieler waren, einfach nur, geh mal da lang, mach mal da, ah nee, machen wir nochmal, guck lieber da lang, auf dem iPhone gedreht, an den Laptop gesetzt, rübergespielt, kurz angeschaut, ah nee, guck mal, geil wäre doch, wenn es das passiert. Oder man redet dann mit den Production Designern und sagt, nee, guck mal, da müsste die Wand dunkel sein, weil dann ist sie da, ist das Bild da so anders. Und also es ist wie so ein Theaterding. Also das Buch verändert sich die ganze Zeit, das Szenenbild, die Dialoge verändern sich, die Positionen verändern sich, die Kamera verändern sich, die Effekte verändern sich. Mhm. Dann fällt dann plötzlich da bei diesem Durchlauf auch ein, hier könnte noch ein Geist auftauchen. Und es ist sehr anders als sonst, wo man irgendwie ja jede Szene so an dem Tag irgendwie einmal klärt,
ja,
an dem man sie dreht. Und hier muss es halt alles vorher geschehen, so, ne? Und das ist so eine gesunde Mischung aus Abenteuer und Jugend forscht, weil man so versucht, irgendwie das bestmöglich zu erzählen. Und dann haben wir 2 Wochen mit Schauspielschülern geprobt und eben sowohl das Buch als auch die Choreografie so zu bauen. Und dann kamen die echten Schauspieler. Die haben dann nochmal ganz andere Ideen wieder reingebracht und ganz andere Energie auch reingebracht. Das war dann auch nochmal total spannend zu sehen, denen das so hinzulegen und sagen, hey, vielleicht so. Und dann haben die gesagt, ja, aber geil wäre doch das. Und dann wurde das nochmal ein neuer kreativer Prozess, der auch total spannend war.
So. Ja, okay. Interessant. Wo habt ihr denn eigentlich gedreht? Wo steht dieses Haus?
In Brandenburg, in der Schorfheide. Das ist so Nordosten von Berlin.
Okay.
Den Namen vom Dorf habe ich jetzt vergessen. Das ist aber nicht weit weg von Eberswalde, was, glaube ich, so die nächste größere Stadt ist. Und es ist so ein altes Forst, das hat irgendwie dem Oberförster, dem preußischen Oberförster gehört. Irgendwie so. Und da wohnt eine Berliner Künstlerin drin, tatsächlich.
Ich wollte gerade sagen, das ist also bewohnt, ja. Das war kein leerstehendes Gebäude. Ja. Das kann halt auch nicht jeder behaupten, ne, dass man jetzt in einem Haus wohnt, in dem ein Horrorfilm gedreht wurde. Ne? Das ist natürlich auch nicht so schlecht.
Das steht auch wirklich natürlich so alleine da, ne? Also das ist ja alles, es musste ja auch musste ja immer dieses Momentum haben, dass man sich beim Horrorfilm nicht fragt, warum rennt sie nicht einfach weg?
Ja,
naja, genau. A, weil sie schwanger ist und B, sie kann ja nicht nachts in den Wald rennen. So, das ist auch keine gute Idee, hochschwanger. Naja, und darum, genau, aber das Haus gibt's so, das ist genauso bewohnt. Wir haben da auch gar nicht so wie die Couch ausgetauscht, glaube ich, aber sonst haben wir da auch gar nicht so viel gemacht, weil es einfach total stilvoll und gut und weitläufig und so ist. Und das war toll zu finden so. Und auch schwierig, aber ist gut ausgegangen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Als ihr damals zum ersten Mal dann angefangen habt, jetzt zu drehen, also wo es praktisch so der erste Drehtag war, habt ihr dann, du hast gesagt, ihr habt das in 3 Teile geteilt, wo ihr hättet schneiden können. Muss man sich das so vorstellen, dass ihr das wirklich gedrittelt habt, den Film dann von der Zeit her? Oder war das knapper und mal länger als jetzt wirklich immer ein Drittel?
Naja, also beim Film ist ja immer, wenn man dreht, also wenn man so einen Film normal dreht in so Drehtagen, dann stoppt man ja eh immer die Drehzeit. Also die Szenenzeit, um zu wissen, wo der Film am Ende rauskommt, bei welcher Länge. Ne?
Ja,
also man hat immer, Script Continuity macht, das sagt immer, also gerade bei Fernsehfilmen, die ja eine feste Länge haben müssen, die dürfen ja nicht länger als 90 Minuten sein, so, ne, für den Sendeplatz, ist man immer sehr, oh, wir sind zu lang, wir sind zu kurz. Und das ist bei dem Film natürlich auch so gewesen, dass wir immer geschaut haben, kommen wir auf die, also ein Kinofilm muss 83 Minuten sein, um als Kinofilm zu gelten, kommen wir über 83 Minuten. Aber auch, also nicht nur deswegen, aber auch durch die ganze Choreografie, die dann einfach sehr präzise war. Also die war absolut bombenfest, wo, wann, wo, was passiert, war die Laufzeit, hatte vielleicht mal eine Minute Unterschied. Das ist es aber auch. So, also es war, da waren auch die vermeintlichen Schnittpunkte waren immer an der gleichen Stelle.
Ja, okay.
So, also wenn man die drei Takes anschauen würde, die ersten zwei haben wir, da sind diverse Fehler passiert, Dinge passiert, die hier passieren, man könnte die fast übereinander legen, so, ne, weil es ist immer genau, dann ist die Kamera da, dann schaut sie dahin, dann passiert das, dann fällt das Handy runter, dann klingelt's, ne, und es ist immer exakt, fast identisch.
Ja, okay. Wo hast du dich denn eigentlich als Regisseur befunden während des Drehs? Bist du der Kamera immer nachgelaufen mit deinem Monitor oder hast du dich per Funk ganz woanders befunden?
Nee, genau, also mit Nachlaufen, das ist ganz interessant, wenn man den Film nochmal schaut. Es gibt einen Kameramann, es gibt Schauspieler, es gibt einen Kameramann oder es gibt jemanden, Kameraassistenten, der zieht die Schärfe. Ne? Also wenn sozusagen, also die Schärfe der Kamera muss gezogen werden, das macht nicht der Kameramann selber, sondern das macht ein Assistent.
Aha.
Und der muss immer beim Kameramann sein. Das heißt, wenn Nilam durch eine Tür geht, die auf und zu geht, dann müssen da noch zwei Leute hinter ihr durch. Und das ist ein ziemliches Ballett. So,
ja.
Wie? Weil er muss noch die Schärfe ziehen, er darf auch nicht den Kameramann anrempeln. Er darf die Schauspieler nicht anreiben, er darf nicht ins Bild kommen, er darf keinen Schatten machen. Also das war schon mit dem Kameraassistenten so ein Tanz. Ich war ganz woanders. Ich war in einem Nebengebäude von der Anlage da. Da gab es so eine ausgebauten Stall, die vermieten die als Ferienwohnung. Und da gab es so einen Regieraum halt. Ne? Da war ein riesiger Fernseher, da war die Produzenten saßen da, dann gab es in dem Film flackert ja Licht öfter, das wurde alles von uns gesteuert. Also wir haben das auch an bestimmten Stellen gezündet, die auch nicht immer gleich waren, sodass wir ein bisschen Variation hatten, dass die Schauspieler auch überrascht waren, wann was
ja.
passiert.
Okay.
Und es gab noch jemand, der so ein Soundboard gesteuert hat, wo wir Geräusche, wir hatten überall Lautsprecher in dem Haus versteckt, wo wir Geräusche einspielen können, dass auf die Geräusche reagiert wird. Und die auch wieder nicht immer gleich sind. So, dass es ein bisschen eine echte Energie noch hat in den Reaktionen, in Anführungszeichen Jumpscares. Und so, da gab es so einen Regieraum und da war man da drin und hatte auch Funkverbindung zum Kameramann. Aber da war wenig zu funken, weil in der Sekunde, wo man eingreifen will, wäre es ja eh schon zu spät. So, ne? Also das ist dann so ein bisschen wie bei der Mondlandung. Du kannst halt mit der Rakete sprechen, aber kannst halt nicht kurz hingehen oder so, weil die fliegt halt jetzt.
Ja.
So, und jede Berührung, jede Veränderung würde quasi den ganzen Take nichtig machen. Und dann hatten wir auch noch bei dem Film, muss man noch dazu sagen, haben wir einen Sonnenuntergang im Film. Das heißt, wir können noch nicht neu ansetzen.
Ja, stimmt.
Der Dreh ist dann vorbei.
Ach Gott, ja.
Also wir mussten doch immer genau ausrechnen, wann 19.52 Uhr müssen wir anfangen, dass um 21 Uhr die Sonne untergeht, damit dann, wenn sie draußen ist, es wieder dunkel ist.
Aber es ist doch unfassbarer Druck, oder? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt ein Schauspieler und ihr dreht jetzt und mein Auftritt ist aber erst in 22 Minuten beispielsweise, dann steigt mein Puls doch immer mehr und mehr. Ich meine, das sind alles Profis jetzt, mit denen du da gedreht hast, aber muss man da nicht so ganz, also ich stelle mir zum Beispiel die Rolle von Holly vor jetzt, die doch jetzt zu Besuch kommt. Die ist auf einmal da und es kann ja sein, dass sie jetzt so lange darauf wartet, auf ihren Auftritt, dass sie so nervös ist, dass sie plötzlich in dem Moment, kaum ist sie in der Tür, macht sie schon den ersten Fehler, beispielsweise jetzt. Oder halt auch David Cross zum Beispiel, wer auch immer da kommt. Das ist doch, und wenn man normal in Anführungsstrichen dreht, gut, jetzt hat man sich verhaspelt, man setzt nochmal neu an oder ist ja gar kein Problem. Aber in dem Fall ist ja alles für die Katz gewesen. Also ich stelle mir das vor, dass man da doch mit einem extremen Druck bei so einem Projekt ist. Und natürlich jetzt nicht nur die Schauspieler, auch wie du gerade sagst, der Schärfezieher oder Kameramann selber oder was auch immer. Das sind ja so viele Faktoren, die schiefgehen könnten. Und ihr müsst doch da eigentlich beim Dreh komplett Puls gehabt haben, oder?
Ja, das ist ja so ein bisschen so im Leben. Also absolut erstmal so die wunderbare Olga von Luckwald, die Holly spielt, ist zum Glück sehr theatererfahren.
Okay.
Da ist das ja mehr Alltag so, ne? Jetzt oder nie, jetzt geht's raus und da hast du erst einen zweiten Akt, deinen Auftritt und so, die da ja auch mit einer guten Energie in den Film reinkommt, auf jeden Fall. Der Druck war extrem hoch, aber wie das im Leben immer so ist oder so oft so ist, man funktioniert ja dann erstmal. Ja, und als Regisseur noch mal mehr. Also ich finde, die Hälfte meines Jobs ist ja, dass Leute sich gut fühlen. Und man kann ja sich nicht dahinstellen, oder ich würde das nicht machen und sagen, oh Gott, was machen die hier? Ja, man muss ja immer vermitteln, so, nee, das wird geil und das kriegen wir hin und das ist alles, ihr seid alle, schafft das alles und so. Man versucht ja so ein bisschen der Trainer zu sein von denen, ne? Und die zu motivieren und den Mut zuzusprechen und denen auch so die Energie so zu übertragen. Wenn ich den Film, als ich den Film dann ein Jahr später in London auf dem Fright Fest, wo wir ja Weltpremiere hatten, in Soho, mitten Downtown London, IMAX-Kino, 500 Leute, keine Ahnung, den Film gesehen habe, hatte ich schon eine leichte Panikattacke, was für eine unglaublich schlechte Idee das eigentlich alles ist und warum macht man sich so schwer und so. Weil ich selbst, wenn ich den Film noch mal gucke, dachte, oh Gott, hoffentlich ist das Bild jetzt scharf, hoffentlich stößt sich der Kameramann nicht an der Tür, hoffentlich bleibt die Autotür auf, weil die Kamera muss noch ins Auto wandern und so. Ne? Also da ist so viel, also wie gesagt, wenn mich jetzt jemand anrufen würde und sagen, hey, du kannst gleich noch mal einen One-Shot machen, ich weiß nicht, ob ich zusagen würde. Das ist wirklich ein extremer Druck und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Es ist eine tolle Erfahrung. Man lernt auch noch mal echt was anderes übers Filme machen, wenn man so aus einem anderen Winkel noch mal macht und fast so ein bisschen rückwärts den Film irgendwie dreht, weil es muss alles schon feststehen, was man sonst im Schnitt festlegt.
Ja.
Aber ey, das war schon echt heavy so. Aber wie gesagt, man spürt es währenddessen nicht so sehr, weil man ist ja da irgendwie an der Speerspitze vorne, ne, und muss ja irgendwie einfach sagen, nee, Leute, super, weiter geht's, es wird mega. So, das war keine schlechte Idee, hier mitzumachen. Bitte, bitte gebt nicht auf. Aber die Stimmung war super. Wir hatten Vollprofis in allen Registern und darum, also ohne das wäre das auch nicht gegangen, muss man auch ganz klar sagen. Also eher als Regisseur, aber bei dem Film nochmal mehr, ohne so ein Team hätte ich keinen Film und also zum Glück konnte ich da auf sehr, sehr gute, tolle Talente zurückgreifen, so.
Ja, wie habt ihr denn eigentlich mit dem Ton gearbeitet? Weil normalerweise kennt man ja, dass ja geangelt wird. Das ist ja hier natürlich nicht der Fall. Also haben dann alle Schauspieler versteckte Mikros gehabt, die halt auch konstant funktionieren mussten natürlich. Die durften ja auch nicht ausfallen. Oder wie habt ihr da arbeiten können?
Genau, also man muss dazu sagen, bei jedem normalen Film haben die Schauspieler eh immer auch Mikros. Also alle Schauspieler sind verkabelt und es wird geangelt. Du hast immer zwei Töne.
Das ist zur Sicherheit wahrscheinlich, ne?
Ja, und auch weil der Ton an der Person ein anderer ist als der Raumton von der Angel.
Ja.
Und dann kann man sozusagen in der Postproduktion kann man so einstellen, soll das eher ein Ton sein, der an ihm dran ist, also der innerlicher wirkt, oder ist es eher ein Gespräch in einem Café, wo auch geil ist, wenn Hintergrundgeräusche sind, oder nimmt man den Ton vom Mikro und mischt ihn dann mit dem Sounddesign so, dass, also du hast immer zwei Töne.
Ah, sehr interessant, ja. Okay.
Genau, und wir hatten aber tatsächlich, also man muss dazu sagen, der Ton hat der Manfred Banach gemacht. Das ist eine absolute Tonlegende in Deutschland. Der hat vor Home Sweet Home hat der John Wick 4 gemacht. Oh. Also das ist wirklich, mehr geht eigentlich nicht. Der hat da irgendwie die neueste Technik ausgekramt aus Hollywood und hatte irgendwelche Sender, also die Mikros haben selber aufgezeichnet. Normalerweise wird dann ein Signal geschickt und das wird dann an einem Tonpult aufgezeichnet, aber der Ton war an den Schauspielern dran.
Ach, verrückt.
Das heißt, weil die sich so viel bewegen, wir hätten das von den Sendeleistungen, das wäre gar nicht wie so ein Handy, was aus dem Empfang oder so ein WLAN, wo man aus dem Empfang rausläuft. So,
ja.
Muss man sich das vorstellen. Und die Nilam, also die Hauptdarstellerin, hatte sogar zwei Mikros zur Sicherheit. Also sie hatte links und rechts Mikros, dass wenn sie in beide Richtungen spricht, man dann einen sauberen Ton hat. Und da haben wir dann in ihrem Schwangerschaftsbauch, der war ja nicht echt, die Sender versteckt.
Ach, ist ja verrückt. Okay. Das ist eine lustige Info.
Das meine ich so mit Jugend forscht. Man hat da irgendwie so die besten Tonmann Deutschlands irgendwie. Und der ist so, wie mache ich denn das? Was echt wirklich lustig ist. So und interessant und aber auch viel aus den Leuten rausholt, weil sie halt so eine neue Aufgabe haben.
Ja, das ist sehr interessant. Du hast es gerade eben selbst angesprochen. Ich hatte es aber auch hier sogar stehen. Also es gibt ja diesen Moment, wo die Kamera ja mit ins Auto steigt und ja auch wieder mit aussteigt. Ja. Und es gibt da ja, ich habe ja extra drauf geachtet, auch nicht diesen, also man sieht, dass nachdem die Kamera mit aussteigt, die Tür zu ist. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass da eine Person wirklich merklich aussteigt oder einsteigt mit der Kamera. Das hätte ja Bewegung gegeben. Die fließt ja so mit ins Auto rein und wieder mit raus. Und dann war für mich so klar, okay, das muss ja irgendwie geschnitten sein. Wie habt ihr das denn hinbekommen?
Also die Kamera steigt ein. Die Szene ist so, David Cross, also Nilam läuft, wer jetzt den Film nicht gesehen hat, Nilam läuft über ein Feld, rennt von dem Haus weg, macht das, was man eigentlich in einem Horrorfilm viel früher schon machen sollte. Sie hat genug, sie rennt weg. Und es kommt ein Auto an und es ist ihr Mann. Der hält da so mit so einem Mercedes-SUV. Und wenn David aussteigt, lässt er seine Tür auf, führt Neelam rum, weil sie ist total fertig und weil gerade irgendwie Leute gestorben sind. Sie führt sie rum zur Beifahrertür, sagt auch irgendwie, setz dich erstmal, steig erstmal ein. Dann geht der Kameramann, der Daniel, nimmt die Kamera, geht durch die offene Fahrertür und gibt die Kamera jemandem, der auf dem Rücksitz sitzt.
Ach so, okay, alles klar.
Der greift die quasi über dem Fahrersitz, führt den Schwenk weiter und framet dann Neelam, die sie auf dem Beifahrersitz sitzt. David geht wieder rum, steigt ein, macht die Tür zu, fährt los. Ist die Kamera im Auto, dann hält das Auto. Jetzt kommt der eigentliche Trick. Und beim Aussteigen, wenn sie da wieder aussteigen, ist das hintere Fenster auf der rechten Seite, also auf der Beifahrerseite, ist offen. Das Fenster ist runtergekurbelt.
Okay.
Und dann wird die Kamera von dem zweiten Kameramann quasi durchs hintere Fenster an der, was ist das, die C-Säule oder was, vorbei. Daniel wieder in die Hand gegeben, der draußen wartet. Der musste sozusagen rüber joggen in der Phase und die Kamera wieder aufnehmen. Und wenn man hinguckt, wir haben das auch nicht repariert in der Postproduktion, das hintere Fenster von Mercedes ist offen. So, ne? Das ist aber egal, weil es dunkel ist und keiner darauf achtet. Oder wenn man darauf achtet, haben wir ganz andere.
Ich habe es nicht gesehen. Ich habe darauf geachtet gestern.
Ja. Aber das nochmal, genau, das wollte ich noch kurz sagen, was du am Anfang gesagt hast. Ich habe bei dem Film, wenn ich den vor Publikum gezeigt habe, immer anmoderiert: Hey Leute, das ist ein echter One-Shot. Hört bitte auf, darauf zu achten, wo die Schnitte sind. Weil ich finde, das nimmt so ein bisschen das emotionale Gucken von dem Film.
Das stimmt.
Ne? Also, weil natürlich jeder sofort sagt, ah, und es gibt ja auch diese ganzen Beispiele 1917, ne? Also wo alle wussten, das sind Schnitte drin, jetzt machen wir uns ein bisschen das Ratespiel, wo sind sie denn? Und ich finde, gerade bei einem Horrorfilm, was ja immer sehr emotionale Filme sind, will man ja nicht irgendwie auf so Technik-Quatsch gucken, der ja auch völlig egal ist. Dazu noch eine kleine Anekdote übrigens. Wir haben den Film getestet, also wenn man so einen Film fertig macht, testet man den, wenn man den vernünftig ins Kino bringen will und dann kriegt man so Feedback. Die sagen dann, weiß ich nicht, sagen irgendwie Ende gut oder das gefällt mir nicht oder der Titel ist doof oder so. Ne? Und dann versucht man das so ein bisschen zu optimieren. Und so, wir haben den getestet am Alexanderplatz hier in Berlin im Kino. Da kauert Leute, mega groß alles. Und 42% aller Zuschauer haben nicht gesehen, dass es ein One-Shot ist. So.
Okay. Also die haben ganz registriert, dass da gar kein Schnitt ist.
Die merken das nicht.
Verrückt.
Die merken das nicht. Jetzt der normale Zuschauer, der nicht filmaffin ist und nicht irgendwie hier Children of Man feiert wegen den langen Takes.
Ja,
oder,
genau.
Oder Jim Jarmusch wegen seinen ewigen Stativfilmen, so, ne, wo man sagt, also die gar nicht so in diese Technik eintauchen. Ne, oder IMAX bei Nolan, so, also IMAX gedreht und so. Also wenn du diesen Cineastenansatz nicht hast, einfach sagst, ich gucke hier einfach jetzt einen Film, und ich will unterhalten werden, dann ist es den Leuten egal.
Ja.
Das war eine Wahnsinnserkenntnis als Filmemacher, zu sagen, ah, guck mal, die ganze Arbeit, in Anführungsstrichen, fast umsonst.
Ja, das stimmt. Krass, ja. Das ist wirklich ein Ding. Also ich könnte wahrscheinlich auch ein paar Leute aufzählen, die das wahrscheinlich genauso wenig sehen würden. Also ich bin direkt die ganze Zeit dabei gewesen zu gucken, wo habt ihr geschnitten? Ja, und ich war mir sicher, okay, da habt ihr geschnitten. Es gibt zum Beispiel diesen Moment, wo sie doch wieder, nachdem sie den Strom angemacht hat, einmal hochläuft und dann läuft sie doch wieder, geht die Kamera ja hoch mit und dann lauft die an diesem Pfosten vorbei. Ne?
Hätte man das Bild so reinschieben können. Ja,
richtig! Genau. Und ich habe darauf gewettet, dass ihr das habt. Ne? Ich habe das gesehen, habe gedacht, ja, da habt ihr geschnitten, aber habt ihr nicht. Erstaunlich.
Nee. Also der andere Moment, wo die Leute immer denken, dass es geschnitten ist, und das kann ich auch erklären, ist, es gibt eine Traumsequenz in dem Film und die endet irgendwie so ein bisschen abrupt.
Da wird sie weggezogen, ne?
Genau, da wird sie so weggezogen und dann ändert sich so das Licht ganz schnell. Und was wir da gemacht haben ist, wir haben den Film beschleunigt. Also das waren irgendwie 5 Sekunden, dann kommt ein Auto aus der Entfernung gefahren und 5 Sekunden, wir haben es auf 2 Sekunden. Also wir haben einfach die Frames verkürzt. So.
Ach ja.
Das ist aber kein Schnitt. Ne? Also wir haben einfach, das macht man ganz oft in normalen Filmen auch, dass man Bilder verlängert, also auf eine Slow-Motion, auf eine Zeitlupe rechnet, um noch kurz irgendwie hier das Handy länger zu sehen oder
ja.
Weiß nicht, den Sonnenuntergang länger stehen lassen, weil die Drehzeit oder so. Ne? Also das ist ein ganz normaler Prozess, das ist kein Schnitt. So. Wir haben einfach nur beschleunigt und wir haben verlangsamt auch in manchen Stellen. Und das sind ganz normal. Und da wirkt es aber so, weil dann auch gleichzeitig so eine VFX-Maske reinkommt, weil da so ein Feuer brennt, das fadet so ein bisschen aus. Da ist dass die Leute meistens dann denken, ah, da habt ihr noch angesetzt. Was auch produktionstechnisch total Sinn machen würde, da neu anzusetzen.
Mhm.
Weil da steht so eine Hütte rum, die ist ja dann gefühlt weg. Die ist aber nicht weg, die ist nur hinter dem Auto, was da. Also das ist so ein Moment, wo Leute denken, ah ja, vielleicht da. Und aber auch da haben wir nicht geschnitten. wir haben es extra schwer gemacht.
Ja. Aber es ist natürlich aber auch ein unglaubliches Timing, weil ich habe mir die Szene ja auch, ich habe sie ja erst gestern gesehen, also wie habt ihr sie denn da aus dem Bild gezogen eigentlich? Läuft sie eigentlich nur und ihr verschnellert oder wird sie aus dem Bild gerissen?
Nee, da reißt sie jemand, ich weiß gar nicht, wer das war, zweite Regieassistenz oder so. Und dann ist das ein bisschen auch beschleunigt.
Ja, okay.
Das ist so ein bisschen mehr so ein, ich glaube, es ist sogar ein computergenerierter Effekt, dass sie so ein bisschen da so ein Blur kriegt, ich weiß gar nicht mehr, müsste ich jetzt nachschauen, aber das ist da,
okay.
Das ist so eine Mischung aus praktischem und Computereffekt, was ja ganz oft ist bei Horrorfilmen, dass du so Sachen ja. ein bisschen am Computer noch so anmodifizierst.
Ja. Aber es ist ein unglaubliches Timing, weil in dem Moment, wo sie ja aus dem Bild gezogen wird, geht ja dann auch das Feuer aus rechts und dann sehen wir ja aber auch schon die Scheinwerfer hinten kommen. Also da kommt ja in dem Moment dann auch dann Wilhelm, ne? Also Justus von Donani kommt ja dann auch angefahren, wo ich mir dachte, mein Gott, was ist das für ein Timing, dass er alleine losfährt dann auch korrekt in dem Hintergrund. Also es ist ja Wahnsinn. Wie hat er denn sein Go bekommen? Also bekommt er denn per Walkie-Talkie so, jetzt fahr los, ja? Also
genau.
Wahnsinn, ja.
Also man timet, das ist wie so ein Theaterding halt, ne? Wann ist der Auftritt so, ne? Da gibt's halt dann einfach Funkverbindung über das ganze Set und so. Und dann guckt man halt, wo steht das Auto, ne? Und wann macht er die Scheinwerfer an, ne? Also auch, dass man nicht zu früh sieht, also schon im Stehen, also sind so Kleinigkeiten, ne? Aber klar, das ist dann so die Arbeit von diesen 4 Wochen gewesen, das zu timen. Und das war, das hat der Funktioniert an der Stelle wirklich sehr gut. Und ich fand immer, ich mochte an dieser Stelle immer schon im Drehbuch, dass das wie so eine Pause fast ist. So, ne, ist so fast 45 Minuten genau. Und dann ist so Break. Dann geht ja auch ein anderer Film los, ehrlich gesagt. Um ein bisschen über Horror und Genre zu reden. Am Anfang sind wir in einem klassischen Spukhausfilm. Und dann wird's ja so ein bisschen Social Horror. Ne, also dann wird's ja so der weiße Mann, die braunhäutige Frau. Und so, ne, dann wird's ja so ein bisschen dieses Kolonialthema, was der Film auch hat und so. Mm. Und ich fand immer gut, dass das so ein Break ist, um in die zweite Hälfte des Films mit einem anderen Film zu gehen, als nur hier spukt's und jetzt müssen wir irgendwie gegen den Geist was machen und so.
Ja, ja. Hast du denn aufgrund dieses One-Shots auch Probleme gehabt, was den Spannungsaufbau angeht in gewissen Situationen? Hättest du nicht einige Szenen lieber anders gedreht und inszeniert, als du jetzt hier musstest? Hast du da ein Beispiel?
Also ein Beispiel sind die langen Wege. So, also ich finde, dieser Weg zum Haus, der ist echt lang. Den haben wir am Anfang auch mit Titeln unterschnitten. So, weil der zu lang war. Also da haben wir so ein bisschen getrickst irgendwie und da haben wir ein paar Sekunden rausgenommen.
Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, du hast gerade gesagt, der Weg zum Haus. Also nachdem Wilhelm jetzt hier angekommen ist und sie ja dann bewusstlos vorfindet und mit ihr zurück zum Haus geht, da habe ich so gestern, als ich das geguckt habe, das Gefühl gehabt, dass die Kamera viel läuft vor den Darstellern, aber recht wenig geredet wird, weil der Weg halt, du hast es gerade gesagt, sehr lang ist. Ne? Das würde man, glaube ich, wenn man das normal dreht, anders schneiden einfach, ne? Oder als sie zum Beispiel auch die Tür unten findet im Keller, also dass sie dann ja erst es sieht, dann noch den Schrank abräumt und wegschiebt, das ist halt auch sehr lang. Und ich glaube, ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht haben das einige auch schon mal erwähnt, es keinen Sinn macht für sie, die Bücher laut vorzulesen. Normalerweise würde man ja aufs Buch schneiden und den Text zeigen, aber sie steht halt dort eigentlich alleine und liest. Ist das nicht etwas, wo du auch sagen würdest, das würde man normalerweise eher anders drehen?
Naja, also das mit Büchern und E-Mails ist das ja immer so, ne? Also da gibt's ja, heutzutage wird ja im Film vor allem per SMS kommuniziert, die werden dann, nachdem Sherlock das mal irgendwann erfunden hatte, einfach so eingeblendet. Aber ich finde, also das mit dem Vorlesen, das ist ein filmischer Trick, den machen wirklich ganz, ganz viele Filme, wenn man darauf achtet. So. In unserem Film ist es halt sehr ausgestellt, weil ja auch ganz lange nicht gesprochen wird. So, ne? Also es ist ja wirklich einfach so, eine schwangere Frau geht durch ein Geisterhaus. Was aber auch immer so ein bisschen die Idee des Films war. Und ich glaube, man muss sich halt entscheiden und sagen, entweder hat man so dieses sehr kompakte Horrorschnitt, wo man so mit Erwartung und Plant und Payoff und so arbeitet. Irgendwie zeige ich was nicht, war da was, ich schneide wieder zurück, nah aufs Gesicht, wieder in die Tür, hat sie sich bewegt. Und wo wir für, also was bei uns halt die Idee ist, dass das eine gewisse Gnadenlosigkeit kriegt, weil man nicht wegschneidet, weil man nicht verkürzt, weil man nicht optimiert. So, und natürlich kann man jetzt sagen, für manche Leute funktioniert das auch nicht, muss man ganz klar sagen, die sagen, da ist da langweilig, die geht da nur durchs Haus. Es gibt aber auch Leute, die nass geschwitzt aus dem Film kommen. Die wirklich sagen, das gibt's überhaupt, das ist so anstrengend, das fand ich so krass, folternd, wie sie da durch das Haus geht, weil es ja auch eine Szene ist, die kennt man ja. Stromausfall oder nachts im Keller. Ist ja fast eine frühkindliche Erinnerung, durchs dunkle Haus zu laufen und so. Ne? Also, wenn ich jetzt 10 Millionen für den Film gehabt hätte, dann hätte ich das Haus natürlich gebaut im Studio und hätte das genauso gebaut, dass das nochmal da noch mehr passiert oder dann man noch mehr Variablen da hat. Aber das muss man auch wirklich mal dazu sagen, ne? Wenn man so Kritik kriegt an dem Film oder überhaupt an einem Film. Ich glaube, sehr wenige Regisseure auf der Welt können das so machen, wie sie es hundertprozentig machen wollen würden. So, ne? Also, selbst deutlich bekanntere Leute als ich müssen Kompromisse machen und müssen sagen, hey, ich kann das machen, aber ich kann nicht das machen. Ja. Und wenn man jetzt die Wahl hat, mache ich einen deutschen Horrorfilm, aber ich habe ein bisschen zu lange Gänge oder mache ich keinen, dann ist die Frage für mich, ja, ist ja klar, natürlich machen wir den Film jetzt und versuchen das musikalisch und sounddesignmäßig so ein bisschen anzureichern, was wir auch gemacht haben. Aber es ist ja, also die Frage, die du stellst, hätte man Sachen anders drehen wollen? Ja, klar. So, ne? Also, das ist ja immer so, finde ich, beim Film. Genauso gut kann man ja auch die Frage stellen, eine Kritik an dem Film ist ja auch, dass er nicht blutig genug ist. Mhm. Auch da sage ich, natürlich ist er da. Er ist wenig blutig. Das hat natürlich mit der Macher zu tun, aber es hat auch damit zu tun, dass man den Film wieder, da sind wir wieder beim Anfang des Gesprächs, an diversen Leuten vorbeibringen muss, die Horror vielleicht doof finden. So, ne? Und wo man dann sagt, ja, das ist eher so ein Thriller und ist eher so auf Spannung, anstatt die Kettensäge läuft, der Kettensägenmann kommt so. Ne?
Ja.
Und da ist man einfach so als Filmemacher immer in einer Position, wo man immer gucken muss, was ist meine Vision und was ist aber auch nicht machbar oder was, oder wenn ich diese Vision so in die Richtung schiebe, dann kann ich den Film einfach nicht machen.
So. Ja.
Mhm. Ne? Und dann kann ich dann immer noch sagen, ich habe hier ein geniales Drehbuch liegen, aber wenn es keiner dreht, kommen wir auch nicht weiter. So als Nation und Genrefilm und so. Ne? Darum muss man auch immer so, wenn deutsche Leute jetzt Genre machen, aus dem TV-Bereich gibt es echt einiges mittlerweile, auch ARD und ZDF machen da Sachen. Da sitzen ganz viele Leute am Tisch, wie ich am Anfang gesagt habe, die können da nichts mit anfangen. So, und denen muss man das aber auch noch verkaufen. Und da, die sind halt bei jetzt Lucio Fulci Splatter-Effekten, sind die halt einfach raus.
Das glaube ich aufs Wort, ja.
Also, da kommst du nicht weit.
Die gucken halt nicht täglich Braindead oder sowas, ne? Wahrscheinlich.
Also wenn man den Leuten, also ich mag die alle und ich respektiere die alle so voll und finde es, machen auch, dass die in anderen Bereichen tolle Filme machen, aber Terrifier kennen die nicht. So muss man ganz klar sagen. So.
Ja, okay.
Die haben nicht das Gefühl, ich freue mich auf Terrifier 3, das wirst du gar nicht hören. Jetzt.
Das kann ich mir auch nicht vorstellen, bei den Leuten dann am Tisch, ja.
Ich muss aber sagen, mit den Konstantin-Filmen, die machen natürlich Resident Evil seit 20 Jahren erfolgreich als Film. Die haben da schon, darum haben die diesen Film auch, können die diesen Film auch machen und haben den gemacht, weil sie sagen, ja klar, ist Horror cool und hat einen Wert, so.
Okay. Ich wollte nochmal ansprechen auf die iPhone-Stellen. Und zwar, ihr macht ja sehr viel FaceTime hier im Film. Ist das eigentlich digital eingearbeitet oder ist das auch wirklich passiert beim Dreh der Szenen?
Nee, das ist wirklich passiert. Und das ist, wer schon mal in Brandenburg war, auch ein Abenteuer, teilweise auf dem Land da Videocall zu machen, gerade noch in einem alten Haus, was dicke Steinwände hat.
Ja.
Es hat auch ein paar Mal nicht bei den Proben nicht funktioniert. Wir hatten bei den Drehs aber fast immer Glück, dass es funktioniert hat. Und wieso, wie es im Film ist, da ist kein... Nee, da haben wir, glaube ich, nichts reingesetzt, wenn ich mich jetzt erinnere. Also, wir haben David Cross. Sie stellt das Handy irgendwann auf den Tisch, bevor sie sozusagen in den zweiten Akt geht.
Ja.
In der Küche, bevor ihr die Spaghetti runterfallen, stellt sie es auf den Tisch. Und da mussten wir David Cross einsetzen, beziehungsweise ihren FaceTime hat ja immer noch so ein extra, also den Anrufer wird ja unten rechts klein gezeigt oder so. Ne?
Richtig, ja.
Den mussten wir einsetzen, weil da natürlich die Kamera zu sehen war.
Ach so, natürlich.
Ja, weil wir ja sozusagen, wir zeigen ja, machen ja mal ein Close-up von dem Handy und dann würden wir direkt in die Linse kommen. Also in den,
ja, natürlich.
Vom iPhone, so genau. Und dann, und da muss man auch dazu sagen, Anekdote, Filme machen, man fragt sich ja oft, warum in Filmen so wenig iPhones und so zu sehen sind. Es sei denn, das ist eine Apple Plus Serie oder
Film. Ja.
Das hat bei ARD und ZDF immer damit zu tun, dass die kein Product Placement machen dürfen und natürlich die Apple Sachen immer sehr, sehr besonders oder sehr, sehr markant aussehen, so. Aber wir haben tatsächlich bei Apple angerufen und haben gesagt, hey Leute, wir machen da so einen Horrorfilm und wollen iPhones von euch und dann waren die, ja, total kein Problem, schicken wir euch. Die einzige Bedingung, die sie gestellt haben, ist, es darf kein Akku leer gehen, weil das passiert bei iPhones nicht. Und ich so, okay, aber Menschen töten ist okay, alles klar, verstehe.
Ja, so. Schön.
Nein, aber die waren da echt super cool, weil das natürlich, was macht der Film hochwertiger, als wenn du da irgendwie so ein drittklassiges Nicht-iPhone hast, weil es einfach so, ja dann doch, also zumindest in einer gewissen Welt, einfach gerade in der Welt, die wir da erzählen, von besser gestellten Leuten, die auf dem Land ein Haus kaufen, die haben einfach ein iPhone.
Ja, ja, okay. Und ist es so, dass Apple dann auch dann praktisch noch mitfinanziert hat durch den Film so ein bisschen? Oder, also weil das jetzt eine Werbung war von eurer Seite aus, oder haben die euch wirklich nur die Telefone gestellt und finanziert wurde von denen da nichts?
Nee, gar nicht. Die schicken einfach die Sachen, aber das ist auch, also das ist so Product, ich weiß nicht, das ist nicht Placement, aber das hat einen anderen Namen. Da stellen die halt Sachen. Das hatte ich bei Prey, war das schon so, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der spielt ja komplett im Wald, der Film.
Genau.
Da hatten wir von North Face einfach so, ne? Da haben die uns dann einfach so 20 Wanderschuhe, 20 Jacken. Also die, und wenn die nicht an die Schauspieler geraten sind, sind die halt als Team gegangen, so von wegen Wärmejacken und so.
Ja, okay.
Und das ist immer, wenn man, auch da merke ich so, dass wenn man so einen, in Anführungszeichen, cooleren Film macht, sind die Unternehmen doch sehr bereit, da einzusteigen, weil sie sagen, ja, ist doch gut.
Genau. Okay. Okay, was war denn jetzt bei dem Dreh so die allergrößte Herausforderung? Also wenn du dich so zurückerinnerst, womit hattet ihr am meisten Probleme, was den Dreh angeht? Was wollte nicht funktionieren? Beziehungsweise was war wirklich, wo ihr am längsten drüber nachdenken musstet?
Was das Wichtigste war, also es hat fast alles sehr gut funktioniert und wirklich fast schon erschreckend gut. Das Wichtigste bei diesem Film ist aber die Besetzung. Und Nilam Farouk, die Hauptrolle spielt, das ist, glaube ich, das, wo am meisten drüber nachgedacht wurde und wo der größte Risikofaktor ist, wenn du jemanden besetzt, der so einen Film tragen muss.
Ja.
Jetzt nicht nur technisch, man muss es ja auch noch nachvollziehen können, was sie da macht und was sie da spielt und ohne Abbruch und ohne Takes und ohne, zeig nochmal kurz den Text, vorm nächsten Take, wie man normalerweise Filme macht.
Ja.
Und es gab natürlich keine Möglichkeit, das zu testen. Man kann es ja nicht casten. Also wenn du ein Casting machst, kannst du den Film auch gleich drehen. So, weil es so aufwendig ist. Ne?
Ja, genau.
Das heißt, ich habe Nilam das Buch geschickt, die fand das super, wir kannten uns vorher nicht. Ich fand das super, wir haben uns im Kaffee getroffen. Und dann war das so ein Handschlag. Ne? Let's go. So, und wir steigen da jetzt zusammen in dieses Auto und vielleicht fahren wir das halt voll gegen die Wand beide. Und die hat das zum Glück so toll und emotional und kreativ und ist da auch so fleißig gewesen und vorbereitet, dass das wirklich eine große Freude war. Und ich glaube, da ist mir der größte Stein so vom Herz gefallen, als ich sie das erste Mal in so einer Probe in dieser Rolle gesehen habe und gemerkt habe, ja, man guckt ihr einfach gerne zu. Die hat ein interessantes Gesicht und
stimmt, ja.
Die, und ich finde ja, das ist ja das schon mal irgendwie neulich gesagt, dass Schauspielerei in Horrorfilmen so wenig besprochen wird, finde ich wirklich bemerkenswert und echt nicht gut, weil viele Sachen, die man so als Schauspieler mal darstellen muss, gibt es reale Referenzpunkte. Ne? Also irgendjemand stirbt oder man ist verliebt oder man ist besoffen oder man hat irgendwie ist auf einer Party, das haben alle die meisten schon mal erlebt. So. Aber mein Freund ist ein Vampir und hat gerade meine Katze gefressen, ja, oder ne, meine weiße Freundin ist in einem Kult, der schwarze Menschen aussaugt, so, ne, also da hast du ja keinen, wie spielst du denn das so irgendwie, ne, du rennst vor einem Zombie weg, hat niemand von uns erlebt und trotzdem muss das ja eine echte Emotionalität haben, aber es darf auch nicht wie ein Drei-Fragezeichen-Hörspiel wirken, so, ne, also das ist, ich finde so Schauspiel in Horrorfilmen finde ich so schwierig und habe da so viel Respekt vor.
Ja.
Das zu besetzen in einem One-Shot, wo es keinerlei Möglichkeit der Korrektur gibt während des Prozesses. Und das ist wirklich, das war der, also Nilam war auf jeden Fall der das Kernelement dieses Projekts. Und da habe ich wirklich unglaublich Glück gehabt, dass sie diese Reise mit mir machen wollte. Und das war wirklich eine tolle Arbeit so.
Das glaube ich aufs Wort, ja. Kannst du dir erklären, warum der Film ab 16 ist und nicht ab 12? Also ich habe den tatsächlich mit meiner Tochter zusammengeschaut Und weil ich den ja schon kannte vom Februar, dachte ich mir noch so, okay, gut, der ist ja nun wirklich nichts bei. Und war dann auch überrascht zu sehen, dass er ab 16 ist. Und da hast du ja mit Sicherheit nichts zu sagen, ne? Das macht ja die FSK. Warum sind die so streng mit der 16? Hätte der nicht auch eine 12 verdient?
Das ist eine gute Frage. Da habe ich extra noch nie drüber nachgedacht. Ich meine, der Prozess ist so, man schickt das zur FSK und die sagen dann eine Zahl. Da hast du überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich weiß, dass es wirklich schwierig ist, die 18 zu kriegen.
Schwierig ist?
Ja, es ist schwierig. Also ich habe ja ein paar Filme jetzt schon gemacht, wo Leute wirklich brutalst hingerichtet wurden. Also bei Prey.
Ja.
Oder auch bei Kidnapping Stella, wo Jella Hase ja wirklich echt psychisch absolut missbraucht wird da auf dem Bett und gefoltert so ungefähr. Aber es gibt so einen Zettel, wo drauf steht, was sozusagen, es muss menschenverachtend sein und wenn sich über Gewalt lustig gemacht wird. Also jemand, wie ist so, wie heißt der Devil's Rejects von Rob Zombie, ne?
Ja.
Also so Leute, kennst du den? Bestimmt, oder?
Nein, ich kenne 1000 Leichen, aber nicht Rejects. Den kenne ich noch nicht.
Ja, aber das ist ja auch so, ne? Drei Leute, also Devil's Rejects ist so Natural Born Killers meets Rob Zombie. Die ziehen so durch die Gegend.
Ja.
Und lachen sich wirklich über Opfer kaputt. Das ist ein sehr guter Film, Devil's Rejects, muss man sagen. Also dieses Menschenverachten, das ist dann immer eine 18. Und natürlich super explizite grafische Gewalt so, ne? Also Terrifier. Ich weiß nicht, warum der ab 16 ist. Wahrscheinlich, weil es ein bisschen gruselig ist. So.
Keine Ahnung. Aber das ist dann schon krass, ne? Also, weil natürlich hat er seine gruseligen Momente und es wird ja auch von Waffen werden ja auch gebraucht, aber die sind ja auch dann eher off-camera, ne? Die sieht man ja gar nicht.
Ja, ja.
Deswegen fand ich die 16 ein bisschen hart. Aber okay, gut, man versteht halt oft auch nicht, was die FSK sich bei vielen Dingen denkt, ne? Das ist man ja dann immer fraglich. Es ist aber so, dass Netflix doch ihre eigene Altersfreigabe macht, oder? Habe ich das richtig aufgefasst?
Ja, aber die müssen trotzdem durch die FSK gehen, wenn sie im deutschen Fernsehen laufen wollen.
Ist trotzdem so. Okay.
Ich glaube, also wir hatten bei Prey und Stella gab es auch einfach FSK-Mitteilungen dann irgendwann.
Okay.
Ich weiß nicht, ob sich das jetzt geändert hat in den letzten 4 Jahren, 3 Jahren, keine Ahnung, aber nee, eigentlich musst du immer in Deutschland, wenn du öffentlich ausstrahlst, muss das gelabelt sein. Das ist ja auch bei Disney und so, da kommt es immer oben links und so, ne? Da wird am Anfang so eingeblendet, die FSK.
Ja, 12, genau.
16.
Okay, eine Frage habe ich noch bezüglich der Szene denn am Ende. Wenn wir sind ja da in diesem Raum, wo ja Salz verstreut wird, ne, auf diesem Bett und dann kriegt sie ja das ja dann hin, ihren Mann ja dann doch dann so ein bisschen zu veräppeln, ne, also so um ihn dann ja aber dann zu überwältigen und zu verletzen. Und es gibt ja diesen Moment, dass sie ja dann rausgeht und er ja dann rausgekrochen kommt und wird plötzlich aber reingezogen. Jetzt war die Kamera vorher ja aber die ganze Zeit mit im Raum. Wo hat sich denn diese Person versteckt, die ihn reinzieht? Das würde ich gern wissen. War die unterm Bett die ganze Zeit?
Nee, es gibt einen Schwenk, wo sie den Geist sehen, wo das Gesicht so ein bisschen verändert von dem, ne?
Ja, genau. Ja.
Und wenn du in die Richtung guckst, siehst du, glaube ich, noch eine Tür. Du ahnst noch eine Tür. Dieses Bett hatte noch ein extra Badezimmer.
Ach so.
Das ist okay. Das ist sozusagen hinter der Kamera die ganze Zeit. Weil die Kamera schaut ja gerade so Richtung Bett und Richtung Flur, wo sie herkommen.
Ja.
Da ist noch ein Zimmer. Und da war ein Stunt-Player drin, also Stunt-Operator, der dann rauskommt und David wieder reinzieht an den Füßen.
Okay.
So. Und nicht nur das. Er legt auch noch, weil es ein Altbau ist, er legt auch noch eine Rampe auf den Boden, dass er über die Türschwelle kommt. Sonst hätte man die gar nicht reinziehen können.
Ach so, das auch noch. Ja, logisch. Okay, verrückt. Das
ja,
ist
ja,
natürlich
ja.
So Insights, die sind so interessant.
Ja, ja, genau. Und natürlich, was auch war, das ganze Finale ist wirklich ganz lustig, weil da waren natürlich Ventilatoren unter den Vorhängen, es war ein Motor in dem Schrank, da fallen ja so Kerzen und der hat so komplett vibriert. Also es war wirklich so laut wie so ein Flugzeug, was startet irgendwie. Also waren ganz viele praktische Effekte ganz am Ende des Films.
Okay.
Also wo die Leute auch einfach da 90 Minuten gestanden haben, um dann am Ende das abzufeuern irgendwie. Da waren noch Stuntplayer versteckt.
Sehr gut, ja, interessant. Und wie sie auf der Couch sitzt und doch die ganze Zeit dann doch so die ersten Geräusche wahrnimmt, dann kommt ja dann dieser Moment, der mich auch echt erschrocken hat beim ersten Mal schauen, wo ja dann diese Figur plötzlich hinten um die Ecke kommt und auf sie zuläuft. Dann fällt ihr ja das Handy runter, ne? Also diese Person ist auch wirklich da, die habt ihr nicht nachträglich eingefügt?
Nee, der Geist ist tatsächlich als Plate gedreht worden. Also der war da nicht da und der war auch der gibt es ja auch vorher einmal schon, wo er so aufflackert. Das könnte man ja gar nicht in echt drehen.
Richtig, ja.
Wir haben sozusagen, um das Timing im Nachhinein noch verändern zu können und auch um den Geist überhaupt noch mehr gestalten zu können am Computer, haben wir den sozusagen die Einstellung dann nochmal, als wir fertig waren, zurückgespult und haben nur den Geist nochmal ohne alles gedreht, im gleichen Licht. Da so in verschiedenen Varianten kommt der um die Ecke, erscheint der, das wollten wir vorher nicht entscheiden.
Ja.
Im Keller dann nochmal und auch am Ende haben wir ihn immer sozusagen hingestellt und ihn so verschiedene Varianten machen lassen, Bewegungen, Arme hoch, Arme runter, Blick nach links, Kopf gesenkt, Kopf, einfach um so ein bisschen die Gestaltungsfreiheit da noch zu lassen. So, und haben ihn dann einfach es geplatet und dann ist er einfach da reingesetzt worden, genau in den Längen und den Geschwindigkeiten, in denen wir ihn wollten. So.
Okay.
Also, das war dann nicht auch noch möglich. Das war dann nicht auch noch in echt. So, weil aber auch, muss man dazu sagen, ein anderer Grund, warum wir das gemacht haben, ist, weil der gleiche Schauspieler, der Geist ist, musste ja normal geschminkt an einer anderen Stelle in dem Rückblick in dem Film wieder vorkommen.
Ach, das ist der gleiche. Ah ja.
Okay. Ja, natürlich, natürlich. Der war so einmal in Geist-Make-up und einmal in Soldaten-Make-up.
Okay.
Und diese Maskenzeit, es gibt so Maskenzeiten, wie lange dauert das, jemanden so hinzurichten, die wäre zu lang gewesen.
Okay, das klingt natürlich logisch, ja. Okay.
Also der hätte irgendwie von dem Rückblick, hätte er 20 Minuten gehabt, um wieder als Geist aufzutauchen oder weniger sogar. Der steht ja dann nochmal in der Küche, wenn Justus da ist, hätte er zurück zur Basis, Maske, zurück zum Set, ins Set irgendwie kommen, während wir da drehen und dann sich in die Küche stellen müssen. Das wäre nicht möglich gewesen.
Das wäre unmöglich, das denke ich mir, ja. Okay. Ich habe eine Frage noch zum Ende und zwar ist das so eine Sache, die alle, die den Podcast hier jetzt schon länger hören, den bluten schon die Ohren, weil das eine Sache ist, wo ich mich immer wieder auslasse und es ist auch hier in dem Film der Fall und ich würde gerne deine Meinung dazu hören. Was ich nicht verstanden habe ist, der Film macht ja wirklich ein tolles Ende, ne? Und es ist ja auch, der Soundtrack ist übrigens auch super, der gefällt mir richtig gut.
Ja.
Und es ist echt spannend und jetzt rennt sie weg und sie geht aus dem Bild. Warum habt ihr euch dazu entschieden, den Film nicht mit dem gleichen spannenden Soundtrack zu beenden? Warum macht ihr plötzlich wie ich das immer nenne, Happy-Musik rein, die einem doch aus diesen Spannung direkt wieder rausnimmt? Warum habt ihr das gemacht?
Ah ja, also, das Lied kommt vorher schon mal im Film vor, da an der Stelle, das hört der Justus, wenn er mit dem Auto vorfährt, da ist es schon im Radio zu hören, also es ist schon so ein bisschen angedeutet, der Song.
Ja.
Warum man das macht, es hat damit zu tun, mit welchem Gefühl geht man aus dem Kino. Das ist so ein altes Kino-Ding irgendwie. Ne? Bei Netflix und so gilt das alles nicht mehr, weil du hast 7 Sekunden Abspann und dann gehen die Empfehlungen los.
Ja.
Und so, ne? Aber im Kino ist immer noch, mit welcher Emotion gehe ich aus dem Kino. Und wir versuchen ja die ganze Zeit spannend zu sein und am Ende dann so ein bisschen hoch zu gehen. Ja, und irgendwie halt Midnight Special, alter Klassiker, Creedence Clearwater Revival, gecovert von einer tollen Musikerin aus München in unserer Version und irgendwie nicht komplett zerstört und völlig aufgelöst da rauszugehen, um dann zu sagen, ich fand's geil, geh du doch auch rein. So, das ist ein alter Kinotrick, der Schlusssong ist immer ein ganz großes Thema. Wie geht man aus einem Film raus? Und das ist ein produzentischer Grund eigentlich, um zu sagen,
ja, okay.
das letzte Gefühl muss positiv sein.
Aha, okay. Also es gibt ja so Beispiele wie The Descent zum Beispiel, dieser Horrorfilm aus England oder auch Eden Lake oder...
Neil Marsh.
Richtig, genau.
Der ist super,
ja. Aber wenn da der Film endet, ja, dann hast du halt wirklich nach wie vor diese dezenten, ruhigen und teilweise sogar traurigen Soundtrack-Töne, die du die ganze Zeit im Film hattest. Was mich dazu bringt, den Film noch laufen zu lassen, also den Endspann noch laufen zu lassen, weil ich bin halt einfach bei diesem Entsetzen, was dieser Frauengruppe passiert ist oder was zum Beispiel der Frau in Eden Lake am Ende passiert, ja. Und ein Blair Witch Project endet und du hast halt wirklich nur diese sphärischen Töne, was du nicht ausmachen kannst, was das ist. Wenn das mit plötzlich einer glücklichen Musik enden würde, dann denke ich mir, ach, scheiße, ich mache das jetzt aus, weil das nimmt mich sofort aus dieser Verfassung, weißt du? So geht es mir zumindest. Und deswegen kann ich das nicht verstehen,
was du meinst. Ich bin da auch so ein bisschen so wie du. Also ich finde, meine Netflix-Filme, bei Peter Big Seller ist ein Song auch drauf, aber der fängt im Film schon an so richtig.
Ja.
Der auch so ein anderer, hat ja auch eine andere Endenergie. Bei Prey ist es ja genauso, ne? Da läuft einfach der Score nochmal neu. Der Score vom Anfang kommt nochmal, wenn David Cross alleine oben auf dem Hügel sitzt und so und die Killerin da umgebracht hat und so. Ne? Also das ist genauso, atmet so. Das geht ja auch so in der Stimmung weiter. Ich finde das schon auch gut. So, nur am Ende des Tages ist es dann irgendwann eine Filmemacherentscheidung, dass man sagt, okay, es gibt hier diesen, ich nenne es mal Trick, ne? Wir legen am Ende, wir haben einen heftigen Film, am Ende legen wir ein bisschen was anderes drauf, in der Hoffnung, dass wir mehr Zuschauer machen. Mehr Zuschauer heißt, mehr Leute sehen diesen Film.
Ja, klar.
So, ne? Und da ist immer dann zu sagen, nee, ich bin aber hier, ich will das aber genauso haben, wie ich will, kann man auch machen. Aber ich finde, der Film ist schon relativ kompromisslos auf einen deutschen ja. Film. Und da denke ich so, hey, nehmen wir jetzt mit so. Ne? Das ist, wenn es dann irgendwie 1.000 Zuschauer mehr bringt, ist das super. Dann haben 1.000 Leute meinen Film mehr gesehen. Und ja. Ich glaube, da bist du vielleicht auch so als Horror-Profi auch nochmal einer anderen Erwartungshaltung und wild. Also das ist ja so ein bisschen so wie so anspruchsvolle Filmposter und so poppige Filmposter, ne? Kommerzielle Filmposter so, ne? Also manchmal so Criterion-Poster feiert man immer derbe ab, aber alle wissen, da würden weniger Leute reingehen, als wenn es das poppige Poster mit den Gesichtern und einem knackigen Spruch noch drauf ist. Das ist einfach Marktforschung. Das kann man nicht gut finden. Und ich finde das auch, bin auch immer auf der, oder jetzt kommt ja von Godzilla Minus One, kommt jetzt die Schwarz-Weiß-Version raus, ne? Wo du denkst, so, ja, das feiern halt echt Leute ab, aber der Großteil der Zuschauer findet das komisch. So,
ja,
warum ist Godzilla jetzt schwarz-weiß? So, ne? Also, das ist dann immer so, oder so Director's Cuts, das ist genau so eine Diskussion, ne? Also, wo man sagt, für die meisten Leute haben 3 Stunden Herr der Ringe einfach auch gereicht.
Ja.
3,5 ist dann halt, aber ich höre, was du sagst. Ich finde es auch, bleib gerne in den Stimmungen. Das ist ja auch was Tolles, wenn man nach so einem Film so eine gewisse Verstörung erfahren hat, so eine kleine Katharsis.
Ja,
und richtig. Dann da noch kurz drin bleibt und nicht da so rausgebombt wird, wie fast so eine Werbung, die kommt. Aber
ja, genau.
Ja, auf der anderen Seite will man als Filmemacher auch immer maximale Leute sollen die Arbeit sehen, die man da gemacht hat, darum. Ja, aber ich höre, was du sagst.
Aber wie bringst du das Endlied des Films, wie bringst du das auf maximale Leute sollen den Film sehen? Wie verbindest du das miteinander? Weil die Leute, die den Film sehen...
Die gehen halt anders raus. Die gehen halt raus und haben irgendwie subtil das Gefühl, es war nicht so schlimm. Am Ende kam ein Song, der auch was Bittersüßes hat. Der Song ist ja nicht Schlumpftechno, ne? Also das ist ja irgendwie... Schon ein Song, der Midnight Special, so, das ist ja auch, gibt ja auch einen Film, der Midnight Special heißt. Mit Michael Shannon irgendwie, ne? Also, das ist auch ein Song, der schon in einem Horrorfilm, In the Tall Grass, die Joe Hill, Stephen King-Verfilmung auf Netflix.
Genau,
ne,
genau.
Kam der auch schon vor. Das ist ja schon irgendwie so ein Horrorsong, so, finde ich irgendwie, ne? Und, aber dennoch geht der ein bisschen mehr nach oben. Als jetzt die düsteren, bassigen Score-Sachen von Michi Kamm, die er da komponiert hat, unser Komponist. So, ne? Also da ist so ein bisschen, also den Zuschauer positiv zu entlassen. Das ist der Gedanke. Niemand weiß, ob das stimmt, weil man kann es immer nur einmal rausbringen in der Version. Ne? Also da müsste man alles auch mit Zeit zurückspulen, nochmal machen, anderen Score am Ende drauf, Zuschauerzahlen anschauen. Das weiß keiner.
Ja, weil du hast gerade gesagt gehabt, die Leute kommen aus dem Kino und sagen dann, es war nicht so schlimm. Ist es nicht eigentlich, möchtest du nicht lieber, dass die Leute aus dem Kino kommen und sagen, es war schlimm? Also gerade, weil du ja einen Horrorfilm gedreht hast?
Ja, es ist so ein bisschen immer die Frage. Ne? Gute Frage, also wie sehr will man die Leute zerstören? Ich glaube ja, dass der große Erfolg von Insidious ist, dass der Film eigentlich auch nur zur Hälfte Horrorfilm ist und dann wird es Geisterjägerfilm. Weißt du, was ich meine? Also ich fand das bei Insidious ganz bewundernswert, dass in der zweiten Hälfte fast so ein Abenteuerfilm, was wird, wir gehen jetzt in die Geisterwelt und jagen den Geist und am Anfang einfach so ein straighter, sehr gut gemachter Haunted House Film ist und so. Ne? Also ich finde ich habe da keine Antwort drauf. So, ne? Ich finde auch Filme, die mich komplett weghauen, am allergeilsten. So, ja. Aber ich hatte so ein Erlebnis mit RTL, da habe ich was für RTL geschrieben letztes Jahr. Und oder sollte was für, hab dann auch was für RTL geschrieben, ein Drehbuch. Und die haben dann wirklich gesagt, das ist uns zu intensiv. Und damit will ich nicht das Drehbuch loben, sondern es war halt einfach so ein bisschen gnadenlos, so eine Thriller-Geschichte auch. Die haben gesagt, nee, der RTL-Zuschauer will nicht fertiger vom Fernsehen weggehen, als wenn er sich davor setzt. So, oder? Weißt du, was ich meine?
Ach so, ja, okay, gut.
Sag ich, also so Blair Witch ist ja so ein guter Film, der wirklich Leute absolut zerstört hat auch.
Ja.
So. Das ist ein Erlebnis, das will man bestimmten Leuten wollen, will man vielleicht nicht allen Leuten zumuten, weil man weiß, will man das wirklich fühlen? Wollen die Leute das wirklich fühlen? Oder denken sie nur, sie wollen das fühlen? Oder denken sie vielleicht nur, sie wollen das nicht fühlen, aber eigentlich tut es ihnen gut? Keine Ahnung. Das ist eine relativ große Diskussion, wo es immer nie so richtig eine Antwort gibt. In diesen Zeiten, wo ja alles so Content ist und alles so ein bisschen so cozy, also die meistverkauftesten Romane gerade sind sogenannte Cozy Crime Thriller. Also es sind Thriller, ohne dass der Leser sich von denen angegriffen fühlt oder von denen oder Angst hat, so um irgendwen so. Ne? Das ist das meistverkaufteste Segment. Und in der Politik so ein bisschen, glaube ich, funktioniert das alles ein bisschen.
Okay.
Man sagt, ja, krass, aber nicht zu krass.
Alles klar. Thomas, dann war das ein sehr interessantes Gespräch. Ich möchte mich wirklich herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, am frühen Morgen sogar, diese Fragen zu beantworten. Und es war sehr interessant. Also ich habe wirklich sehr viele interessante Dinge erfahren und ich werde mir diesen Film mit Sicherheit nochmal jetzt anschauen müssen, jetzt mit den Infos, die du mir gegeben hast.
Ja, danke für die Möglichkeit, hier über unseren kleinen Film zu sprechen und danke für das nette Gespräch und
sehr gern.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, absolut. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir noch einen super schönen Tag. Vielen Dank und bis bald.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mögt, schon wieder am Freitag. Der Podcast für und von Horrorfans.